SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Pascal Fournier. Guten Abend. Noch ein Tag bis zum ungeduldig erwarteten nächsten Bund-Länder-Corona-Treffen im Kanzleramt. Es geht um gewichtige Fragen. Wie geht's weiter mit dem Lockdown? Was ist mit Lockerungen? Heute ist eine Beschlussvorlage durchgesickert und es sieht wohl so aus, es geht weiter mit dem Lockdown bis zum 28. März, aber es gibt vielleicht auch Lockerungen, je nachdem. Aus Berlin berichtet Isabel Reifenrath.
Bundeskanzlerin Merkel hat sich für vorsichtige Öffnungsschritte ausgesprochen. Das sagte sie in der Fraktionssitzung der Union. Merkel mahnte demnach aber auch, man brauche eine Notbremse, wenn die Infektionszahlen wieder stark ansteigen sollten. Sie habe auch darüber informiert, dass der Anteil der mutierten Viren an den Neuinfektionen bereits bei rund 50% liege. Mit einer Teststrategie sollen weitere Lockerungen ermöglicht werden. Nach einem vorläufigen Beschlusspapier sollen auch Lehrer und Schüler ein- bis zweimal pro Woche getestet werden. Restaurants, Theater und Kinos sollen weiterhin erst ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 35 geöffnet werden. In 4 Schritten soll gelockert werden. Ab Montag könnte es schon wieder erlaubt sein, dass sich 5 Erwachsene und ihre Kinder treffen. Baumärkte, Blumenläden und Gartencenter sollen auch bald wieder bundesweit öffnen.
Es kommt also vermutlich ein Stufenplan, wobei die kürzlich noch angepeilte 35er-Inzidenz weit weg ist. In Mannheim beispielsweise liegt sie laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 71. Wie schaffen wir es trotzdem, aus dem Lockdown zu Lockerungen zu kommen? Für den Mannheimer Oberbürgermeister und Präsidenten des baden-württembergischen Städtetags Peter Kurz sind dafür 2 Kriterien entscheidend.
Einmal die Belastung des Gesundheitssystems, zum anderen die Nachverfolgung von Infektionsketten, die Fähigkeit dazu über das Gesundheitsamt. Die Aufrüstung technisch, neue Instrumente wie beispielsweise die Luca-App können bei dem Thema Nachverfolgung Entscheidendes leisten. Und im Augenblick besteht auch die Hoffnung, dass über das Thema Impfung tatsächlich die Belastung des Gesundheitssystems auch schon reduziert werden kann und in einem vertretbaren Ausmaß gehalten werden kann, auch bei höheren Inzidenzen.
Der Mannheimer Oberbürgermeister und Präsident des baden-württembergischen Städtetags Peter Kurz heute im SWR-Interview. Tierschutz in der Landwirtschaft, viel diskutiertes Thema. So mancher Blick in einen Tierstall könnte einen spontan zum Vegetarier machen. Andererseits, Landwirte kämpfen mit internationaler Konkurrenz und mit Niedrigpreisen. Wie viel Schweine, Rinder und Hühnerglück ist da machbar? Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat eigens eine Kommission einberufen, die genau darüber nachdenken sollte. Heute hat die Ministerin in Berlin erste Ergebnisse vorgestellt.
Die Gesellschaft möchte mehr Tierwohl. Die Tierhalter wollen mehr Tierwohl und mehr Tierwohl in Stall und auf der Wiese. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Und deshalb sage ich, der Umbau unserer Ställe und der Tierhaltung geht erstens nur mit den Landwirtinnen und Landwirten. Zweitens, es ist ein milliardenschweres Projekt.
Mehr Tierwohl ist machbar, aber es kostet und zwar ordentlich, so Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Mehr Geld für besseres Fleisch von glücklicheren Tieren. SWR-Umweltredakteur Werner Eckert hat sie dafür an ihrer Seite.
Mit dem Fleisch und den Tieren ist es wie mit der Bettdecke, die zu kurz ist. Du kannst ziehen, wie du willst. Irgendwo frierst du immer. Das Grundproblem, es gibt zu viel Vieh, also die schiere Masse. Aber die Nachfrage nach Fleisch steigt ja weltweit und auch in Deutschland wird über Veganismus mehr geredet, als dass er gelebt würde. Und das Mitleid mit den armen Nutztieren ist auch so ein Ding. Als Bürger verlangen wir vehement ein Paradies für Tiere. Als Verbraucher sind wir aber nicht bereit, dafür zu zahlen. Das sind die Fakten. Da scheinen viele, wir brauchen mehr Tierschutz per Gesetz. Aber dann liegt teures deutsches Tierwohlfleisch neben Billigware aus dem Ausland und verschimmelt dort. Einfach den Markt machen lassen heißt, eine bessere Tierhaltung geht erst, wenn alle weltweit die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben, also am Sankt-Nimmerleins-Tag. Da ist das jetzt schon grundsätzlich der richtige, weil ein pragmatischer Weg. Eine gesicherte Finanzierung für die Tierwohlanstrengungen der Bauern, gezahlt von denen, die gerne mit gutem Gewissen essen wollen. Glaube ich, dass das die super Lösung ist? Nein. Und ich glaube, dass das in dieser Legislaturperiode alles sowieso nichts mehr wird. Aber diese weniger, aber besser Strategie ist die einzige Chance, meine ich. Billiges Fleisch, jederzeit für alle und von glücklichen Tieren mit viel Platz. Dafür ist die Decke einfach zu kurz.
Werner Eckert kommentierte. Kaum etwas hält die EU-Kommission in Brüssel so hoch wie den europäischen Wettbewerb. Das ist ja einer ihrer Daseinsgründe, penibel darauf zu achten, dass auch ja alles ganz sauber und korrekt abläuft. Heute nun hat die Kommission angekündigt, dass sie sich ein ziemlich heikles Thema vorknöpfen will, nämlich die milliardenschweren Entschädigungszahlungen für den deutschen Braunkohleausstieg. Knapp 4,5 Milliarden Euro sollen die Kraftwerksbetreiber RWE und LEAG für den Ausstieg erhalten. Jetzt allerdings will die Kommission überprüfen, ob zu Recht oder nicht. Aus Brüssel Astrid Korall.
Die Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, erklärte, der schrittweise Ausstieg aus der Braunkohleverstromung trage zum EU-Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bei. Es sei aber Aufgabe der Brüsseler Behörde, den Wettbewerb zu schützen. Deshalb müsse sie sicherstellen, dass der Ausgleich, der den Betreibern für den vorzeitigen Ausstieg gewährt werde, auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt werde. Ob das der Fall ist, kann die Kommission nach den ihr bisher vorliegenden Informationen nicht mit Sicherheit bestätigen. Sie hat nach eigenen Angaben im Moment Zweifel, dass die Entschädigungen mit den Beihilfevorschriften der EU vereinbar sind.
Fokus Südwest.
Mit dem Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht hat die IG Metall zu Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie aufgerufen. Und das offenbar mit Erfolg. Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kamen viele Beschäftigte den Aufrufen nach. SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Geismeier.
Eine Minute nach Mitternacht war es soweit. Über 500 Beschäftigte bei Aleris in Koblenz legten ihre Arbeit nieder. Der Start zur heutigen Warnstreikwelle in Rheinland-Pfalz. Über den Tag folgten die Belegschaften anderer Betriebe, darunter die Metallerinnen und Metaller bei Opel in Kaiserslautern, die Mitarbeiter bei ThyssenKrupp Rasselstein in Andernach und bei BorgWarner in Frankenthal. Insgesamt, so die IG Metall, machten in Rheinland-Pfalz über 2200 Metallerinnen und Metaller bei den Arbeitsniederlegungen mit. In Baden-Württemberg lag der Warnstreik-Schwerpunkt beim Autozulieferer Mahle. Dort waren die Beschäftigten der Standorte Stuttgart, Schorndorf und Mühlacker zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch bei Allweiler in Radolfzell, Handmann in Biberach, Evobus in Ulm und Bosch Rexroth in Horb kam es zu Warnstreiks. Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich heute in ganz Baden-Württemberg über 6500 Beschäftigte. Kritik kam von den Metallarbeitgebern. Man habe keinerlei Verständnis für die Warnstreiks. Noch immer steckten tausende Unternehmen in der Krise und zehntausende Beschäftigte in Kurzarbeit.
Nochmal zurück zum Thema Corona. Impfen schützt, doch noch immer können in Deutschland viel zu wenige Menschen geimpft werden. Umso ärgerlicher ist es, wenn sich dann auch noch Leute vordrängeln, die gar nicht an der Reihe sind. Impfschummler. Aber wo doch alles so minutiös geregelt ist, wie kann man denn bei diesem System eigentlich überhaupt schummeln? SWR Rheinland-Pfalz-Reporter Joachim Wühlkopp erklärt, wie das geht.
Die Leute schummeln bei der Anmeldung zur Impfung. Da muss man bestimmte Angaben über sich selber machen, zum Beispiel über seinen Gesundheitszustand oder beim Beruf. Und wenn man da bestimmte Sachen angibt, die gar nicht stimmen, zum Beispiel, dass man Pfleger in einer Einrichtung ist oder so, dann kriegt man eben jetzt schon einen Impftermin. Oder man gibt an, einen Behinderungsgrad zu haben, der aber vielleicht gar nicht zur Impfung berechtigt.
Fragt sich nur, funktioniert das auch oder fliegt man damit nicht schnell auf?
Spätestens beim eigentlichen Impftermin, denn da müssen all diese Angaben nachgewiesen werden. Also wenn jemand angegeben hat, Pfleger zu sein, dann muss das aber auch schriftlich vom Arbeitgeber bestätigt werden. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann bleibt den Mitarbeitern im Impfzentrum nichts anderes übrig, als die Leute wieder wegzuschicken. Im Westerwaldkreis zum Beispiel ist das schon häufiger in den vergangenen Tagen vorgekommen, sehr zum Leidwesen der Mitarbeiter, die sich damit dann auseinandersetzen müssen.
Kleiner Trost, der Impfstoff verfällt nicht, aber der Termin ist halt einfach erstmal blockiert und eigentlich Impfberechtigte können in der Zeit eben nicht geimpft werden.
Und dann war da noch.
Der Mann, dem wir das schöne Zitat zu verdanken haben, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Obwohl er es so eigentlich nie gesagt hat. Michail Gorbatschow, der letzte Staats- und Parteichef der UdSSR. Kaum jemand hat die politische Weltkarte in den vergangenen 75 Jahren so nachhaltig geprägt und verändert wie er. Ohne ihn kein Ende des Kalten Kriegs, ohne ihn keine deutsche Wiedervereinigung. Heute wird Gorbatschow 90 Jahre alt, gesundheitlich angeschlagen, in seinem Heimatland eher geduldet als wirklich geachtet. Aber im Westen rechnet man ihm seine politischen Verdienste bis heute hoch an. Hans-Peter Riese, Ende der 80er Jahre ARD-Korrespondent in Moskau, erinnert sich an Gorbatschows Visionen und an sein Scheitern.
Er hatte ein klares Konzept, das muss man sagen, Perestroika und Glasnost. Glasnost hat er durchgesetzt. Man musste plötzlich wieder mehrere Zeitungen lesen, nicht? Das war vorher hier gar nicht der Fall. Wenn man da die ersten Seiten der Pravda gelesen hatte, war alles klar. Das änderte sich sofort. Was sich nicht sofort änderte, war eben die wirtschaftliche Situation. Die Leute hatten gehofft, dass sie von heute auf morgen volle Regale haben würden, dass sie mehr einkaufen würden können. Das hat sich nicht bewahrheitet. Und daran, würde ich sagen, ist er am Ende auch gescheitert. Er hat nicht sehr viel vom Funktionieren der Wirtschaft verstanden.
Der frühere ARD-Korrespondent Hans-Peter Riese im SWR-Interview über Michail Gorbatschow, der heute 90 Jahre alt wird. Wörtlich übersetzt hieß Gorbatschows geflügeltes Zitat übrigens: Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Da kann man mal sehen, was eine schmissige Übersetzung ausmacht.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.